Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food-Startup-Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich-Küche und unserer Welt. Der Welt der Food-Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts.
Show me what you got. Show me what you got. Und heute habe ich was wirklich Außergewöhnliches für dich. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode des Aus dem FF Podcast, deinem Podcast aus dem Fit und Fröhlich. Ja, ich habe dir gesagt, ich bringe heute was Außergewöhnliches mit und das würde ich absolut so unterstreichen, denn ich war gemeinsam mit unserem Fit und Fröhlich Team im Rahmen unseres Sommer Happenings 2025 einmal im Winter und einmal im Sommer unternehmen wir als Team gemeinsam was. Man könnte auch sagen, es ist eine Sommerfeier und eine Winterfeier bzw. eine Weihnachtsfeier. Aber da bei uns die Weihnachtsfeier sowieso immer in den Januar fällt, weil wir zur Weihnachtszeit einfach super viel zu tun haben, logisch als Catering-Dienstleister. Und im Sommer eben auch bedingt durch die ganzen Sommerfeiern und dann unsere eigene Betriebspause, das Ganze sich eh immer ein bisschen verschiebt, nennen wir es ja Sommer-Happening, Get-Together, nenn es wie du es willst. Wir waren zusammen unterwegs und ich möchte dir von unseren Erfahrungen im Disgusting Food Museum in Stuttgart berichten, denn dort hat uns das diesjährige Sommer-Happening geführt. Wir waren gemeinsam im Museum und natürlich waren wir da nicht irgendwie stumpf Bilder angucken. Nein, wir haben einen Zusammenhang zu unserem Tun hergestellt, würde ich sagen, und haben mal Dinge 2 Stunden lang auf uns wirken lassen. Und das wirkt auch heute auf mich noch nach, denn ich nehme jetzt heute diese Podcast-Episode auf und denke in diesem Zuge noch ganz, ganz viel darüber nach, was wir gesehen, erlebt haben, was ja ganz stark mit uns als Mensch zusammenhängt und was auch, und das kann ich dir jetzt schon sagen, also in der Gestalt eine kleine Triggerwarnung, was ganz stark auch mit den Abgründen unserer Menschlichkeit zu tun hat und was schon oftmals auch in das Thema Tierleid, Tierqual zu tun hat. Also es geht da schon auch sehr ruppig zur Sache in ganz, ganz vielen Regionen unserer Erde, in der Tiere wahrscheinlich noch sehr viel mehr als hierzulande als Nutztier gesehen werden oder einfach in anderem Kontext, wie ich das meine und wie du das zu verstehen hast. Das berichte ich dir gleich. Ja, was ist eigentlich das Disgusting Food Museum? Es hat vor rund 14 Tagen eröffnet, mitten auf der Königstraße, also der belebtesten Straße in Stuttgart, in einem 2-stöckigen ehemaligen Einzelhandelsgebäude eröffnet eine Ausstellung mit, so sagen es die Betreiber selbst, ekelerregenden Lebensmitteln und Gerichten, die weltweit zubereitet werden. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, hey, das ist doch eigentlich eine coole Idee für uns als Team, da mal reinzugehen und zu schauen, was wird eigentlich auf der Welt so gegessen, welche Speisen werden zubereitet. Und gleichzeitig für uns als vegan-vegetarisches Unternehmen auch einfach mal hinterfragt, nochmal sehr viel stärker hinterfragt, was eigentlich im Hinblick auf Ethik und Umwelt auf dieser Welt so getrieben wird und was letztendlich tatsächlich auf den menschlichen Tellern landet. Ja, und dann haben wir uns da vor dem Museum getroffen und ich muss sagen, mir war es da schon auch nicht ganz so wohl, denn es ist direkt ein echt übel riechender Geruch aus diesem Museum herausgekommen, als wir davor standen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob es nicht tatsächlich schon auch echt übel wird. Man muss dazu sagen, gleich ein Disclaimer an der Stelle. Ich bin vom Museum weder da beauftragt noch dafür bezahlt worden, diesen Podcast hier über das Museum aufzumachen. Ich schilde hier tatsächlich nur eigene Erfahrungsberichte und meine Eindrücke. Kann ja aber sagen, wir sind da dann reingekommen und haben direkt als allererstes mal Spucktüten in die Hand gedrückt bekommen. Also das war schon weird. Überall wurde man darauf hingewiesen, dass wenn man tatsächlich sich übergeben muss, dass man das möglichst nicht ins Museum tut, sondern auf der Toilette oder in seine Tüte. Und es war auch eine Tafel aufgehängt, wo sehr stolz berichtet wurde, wie lang das Museum schon spuckfrei ist. Es war nicht allzu lange, ich glaube ein paar Tage. Gut, hat ja auch erst aufgemacht, aber da siehst du schon, in welche Richtung das Ganze ging und mit wie viel Körperbeherrschung und Disziplin man da auch reingehen musste, um nicht tatsächlich dann echt derjenige zu sein, der sich an diesem Tag im Museum dann einmal über die Reling lehnt. Der Rundgang im Museum ist dann so aufgebaut, dass man zuerst ins Obergeschoss geht, wo man schon einige der 80 Lebensmittel begutachten kann. Im Untergeschoss befinden sich dann noch ungefähr ein Viertel der Lebensmittel. Also oben findet der Großteil des Ganzen statt. Da haben wir uns auch die meiste Zeit aufgehalten. Und im Untergeschoss gibt es dann neben den weiteren Lebensmitteln und Gerichten dann auch noch die Tastingstation, auf die will ich dann ganz am Ende noch zu sprechen kommen. Ja, auf was für Lebensmittel trifft man dann? Also ich werde jetzt natürlich nicht alle durchgehen, aber mal so ein paar Beispiele, um dir zu zeigen, was eigentlich relativ verbreitet ist und was eben in den verschiedenen Teilen dieser Welt konsumiert wird und auch ganz selbstverständlich konsumiert wird und auch in einem, ja, rituellen Rahmen, in einem religiösen Rahmen und auch einfach als Teil der lokalen Kultur. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne kurz ausschweifen, denn am Ende des Tages ist Ernährung kultureller Hintergrund. Ist Ernährung nichts anderes als das, was wir von unseren Eltern und Mitmenschen und in der Kindergarten und in den Schulen vorgelebt und geprägt wurden und was wir letztendlich dann oftmals sehr unreflektiert einfach übersetzen. Fleisch- und Fischkonsum ist ja das beste Beispiel. Und natürlich bin ich auch mit Fleisch aufgewachsen und habe das lange, lange, lange nicht hinterfragt. Also habe nicht hinterfragt, wie sind die Haltungsbedingungen der Tiere? Wie geht's eigentlich in Schlachthäusern zu? Wie geht's beim lokalen Metzger auch vielleicht mal zu? Schlachtet der lokale Metzger, der sagt, seine Tiere wurden alle auf der grünen Wiese gehalten und die Schlachtung erfolgt nach allen Tierschutz- und ethischen Standards. Macht er das auch wirklich so, wie er das verspricht zu tun? Also, und dann auch die Frage, gibt es überhaupt ethischen Fleischkonsum? Das heißt, selbst wenn das Tier auf der grünen Wiese lebt und anschließend nach der bestmöglichsten Art und Weise umgebracht wird, kann denn sowas ethisch sein? Und mir ist wichtig, dass ich an dieser Stelle keine Aussagen treffe, sondern letztendlich die Fragen, die mir im Anschluss an den Besuch in diesem Museum aufgekommen sind. Und ich letztendlich habe für mich ja schon vor einigen Jahren dahingehend eine klare Entscheidung getroffen, der Gestalt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte für mich zumindest den Konsum von Fleisch und Fisch beenden, weil ich für mich entschieden habe, es gibt kein Tier, das freiwillig stirbt und es gibt auch kein Tier, das gehalten wird und anschließend umgebracht wird, das so ein Leben ganz gerne leben würde. Also frei nach dem Motto, was ich nicht will, was mir angetan wird, will ich auch keinem anderen Lebewesen antun und ich spreche in diesem Zuge Lebewesen ihre Empfindungen und Emotionen und auch ihre Intelligenz und auch die Art und Weise, dass sie das, was da mit ihnen passiert im Zuge eines Schlachtungsprozesses, das möchte ich ihnen nicht absprechen. Und das war für mich dann letztendlich auch ein wesentlicher Treiber zu sagen, ich verzichte gänzlich auf den Konsum von Fleisch und Fisch und weiß zeitgleich, dass ich mit dem Konsum von Milchprodukten und Eiern nach wie vor ein Teil des Problems bin und da viel lieber Teil der Lösung wäre. Sehe aber auch, dass es für mich als sporttreibenden, gesunden, jungen, vitalen und vor allem sehr viel beschäftigten jungen Menschen ein aktuell noch zu großes Hindernis darstellt, sich komplett pflanzenbasiert zu ernähren. Das ist der einzige Grund, warum ich es noch nicht tue. Und dessen bin ich mir aber bewusst und ich bin mir auch bewusst, dass ich sicherlich im Zuge meiner eigenen Moral, meinen eigenen moralischen Ansprüchen und der Ethik in Zukunft den Anteil der tierischen Produkte in meiner Ernährung noch weiter reduzieren möchte, in gleichem Maße wie der Anteil der pflanzenbasierten Alternativen oder Produkte in der breiten Masse noch besser verfügbar ist. Und das ist für mich der Weg, der aktuell der gangbare ist und für den ich mich entschieden habe. Und um jetzt zurückzukommen auf meinen eigentlichen Punkt, wir sind eingestiegen mit Stierhoden. Das war so das erste Produkt, auf das wir getroffen sind. In den USA beispielsweise werden die vermarktet unter Rocky Mountain Oysters. Also die Rocky Mountain Austern. Und das ist letztendlich nichts anderes als Rinder- oder Stierhoden, die aufbereitet werden, frittiert werden und die dann in den Rocky Mountains vorwiegend verzehrt werden. Ja, und jetzt wirst du natürlich schon das erste Mal sagen, wie kann man denn nur? Aber ja, dort ist es völlig selbstverständlich, dort ist es völlig normal. Und so wirst du in den folgenden, bei den folgenden Gerichten und Lebensmitteln auch immer wieder feststellen, hey, das würden wir hier niemals verzehren, weil es einfach wirklich in unseren Augen eklig ist. Die Menschen dort vor Ort finden es aber genauso normal, wie wir hier eben Schwein, Rinder und Fisch essen oder auch andere Lebensmittel, von denen sie sagen würden, das würden wir bei uns niemals konsumieren, weil es unethisch ist, weil es dreckig ist, weil es nicht in ihren Wertekanon passt. Und das war unter anderem ein großes Ziel des Besuchs dort im Museum, genau sowas unserem Team auch sichtbar zu machen und dann auch weitergehend sich zu hinterfragen und für uns als Team auch neue Erkenntnisse in unser Catering mit reinzubringen. Ja, dann gab es noch sowas Schönes wie Iru aus Nigeria und ich kann dir den entsprechenden Text dazu mal vorlesen. Der afrikanische Johannesbrotbaum produziert Bohnen, die, wenn sie fermentiert werden, als Gewürz in der Küche verwendet werden. Sie sind bei den Yoruba in Nigeria sehr beliebt und werden frisch oder getrocknet in Kuchen oder Bällchen verkauft. Iru riecht wie eine Kombination aus Schweiß, Stinkfüßen und altem Käse, schmeckt allerdings sauer und würzig. Iru ist reich an Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten. Ja, und das ist ja oftmals dann auch so ein bisschen die Ironie des Schicksals, will ich fast schon sagen, dass solche Lebensmittel dann in ganz vielen Fällen auch sehr nahrhaft sind. Also, wie ich finde, sind Insekten das beste Beispiel. Wenn wir es von unseren Wertevorstellungen und von unserem Kopf und von unserem eigenen Ekel- und Schamgefühl her, wenn wir dazu bereit wären, Insekten als alternatives Protein zu erachten und als wertige Beigabe unserer Lebensmittel oder auch solches Geschichten wie Insektenburger als selbstverständlich erachten würden, dann könnten wir zeitgleich die Haltung der Nutztiere an anderer Stelle um ein Vielfaches reduzieren. Denn Die Insekten sind, was ihre Proteinmasse angeht, einfach sehr viel einfacher zu domestizieren, zu züchten, zu verarbeiten und haben natürlich einen sehr viel kleineren Lebenszyklus und einen enorm kleinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Rindern oder auch zu Schweinen. Bedeutet, auf 1 Gramm Eiweiß aus Insekten kommen einfach unwesentlich weniger CO2-Emissionen, was dann da am Ende des Tages dazu führen würde, dass wir das Klima schonen, und zwar in ganz massivem Maße. Ja, und wie du siehst, in anderen Teilen dieser Welt wird sowas auch schon genutzt. Also logischerweise gibt es dann auch ganz viele Grillen und andere Insekten, die in dieser Ausstellung präsentiert wurden. Man konnte die teilweise auch an der Tastingstation kosten. Ich habe darauf verzichtet, auch aus dem Grund, weil ich auch sage, Insekten sind Lebewesen und weil ich mich ja in Teilen schon auch aus ethischen Gründen dazu entschieden habe, vegetarisch zu leben, will ich auch Insekten nicht speisen und ihnen in diesem Zuge den Status als Lebewesen streitig machen. Ja, ein Lebewesen, das auch konsumiert wird, ist unter anderem die Fledermaus beispielsweise oder auch Meerschweinchen. In Peru beispielsweise gibt es das sogenannte Cuy. Das sind die Meerschweinchen, die dort kultiviert und gegessen werden. Und die sind auch Teil eines kulturellen Festes, nämlich dem großen Cuy-Fest, bei dem unter anderem die Meerschweinchen zunächst nach Optik eingeordnet und platziert werden und dann am Ende des Tages auch am leckersten schmeckende Cuy einen Preis erhält, beziehungsweise dann der Züchter logischerweise. Und auch da, seit über 5000 Jahren werden diese Meerschweinchen in den Anden domestiziert und gehalten, um sie zu verspeisen. Würde bei uns niemand auf die Idee kommen, weil es Haustiere sind. Niemand isst sein Haustier. Aber natürlich, in Asien beispielsweise, wird auch der Hund verspeist. Also auch das gar keine große Sache. Und auch da muss man sich natürlich hinterfragen, was bringt uns dazu, in anderen Weltteilen Tiere zu essen, die dort wiederum heilig sind und unsererseits aber Menschen dafür zu verurteilen, Tiere zu verspeisen, die bei uns vielleicht einen höheren Stellenwert haben, wie beispielsweise der Hund. Mit so das Krasseste, was wir oder was ich in dieser Ausstellung gesehen habe, ist der sogenannte Sheep Eyeball Juice. Vorkommend in der Mongolei. Und der Text dazu lautet: Diese Mischung, auch bekannt als Mongolian Mary, wird mit eingelegten Schafaugen und Tomatensaft zubereitet. Schafaugen werden vielmehr wegen ihrer galertartigen Konsistenz geschätzt als wegen des zarten Schaffleischgeschmacks. Es ist als traditionelles Heilmittel gegen Kater bekannt, das bis in die Zeit von Genghis Khan zurückreicht. Wenn sie in großen Mengen gegessen werden, sind Schafaugen überraschend nahrhaft. Ja, also man sieht auch hier, zum einen eine Nahrhaftigkeit, zum anderen wird viel auch aufgrund ihrer Funktionen konsumiert, also beispielsweise aufgrund der aphrodisierenden oder potenzsteigernden Wirkung oder auch aufgrund hier zum Beispiel, dass es Kater reduziert oder eine gute Haut machen soll oder vor Krankheit schützen soll und so weiter. Ja, hier haben wir auch nochmal ein schönes Beispiel. In China wird ganz gern auch mal Bullenpenis gegessen. Bullenpenis wird wegen seiner angeblich gesundheitlichen Vorteile und seiner vermeintlich aphrodisischen Wirkung gegessen. Er wird längs entlang der Harnröhre aufgeschnitten und gewaschen. Um den Uringeruch zu entfernen, wird er anschließend in heißem Wasser blanchiert. Die zähe äußere Membran wird wie ein Kondom entfernt. Bullenpenisse müssen lange gekocht werden, um essbar zu werden. Der Genuss von Penis ist eher eine Frage der Textur als des Geschmacks. Er wird als fettig und etwas schleimig beschrieben. Experten zufolge sollten Frauen das hellere Fleisch essen, während das dunklere Fleisch den Penis von Männern verzehrt werden sollte. Ja, in China wird der Bullenpenis gegessen und finde ich schon, ja, auch ich, ne, also wo ich sage, okay, ich bin eigentlich echt nicht so zart beseitet, ist natürlich schon sehr, sehr grenzwertig. Grenzwertig ist auch die frittierte Vogelspinne, die in Indien beispielsweise zubereitet wird. Jäger dieser giftigen Spinnen graben ihre unterirdischen Nester aus oder fluten sie mit heißem Wasser. Die Spinnen werden in einer Mischung aus Zucker und Salz gewälzt und anschließend in Knoblauchöl frittiert. Richtig zubereitet sind sie außen knusprig mit zartem weißem Fleisch in der klebrigen Mitte. Die braune Paste im Hinterleib besteht aus Organen, Exkrementen und eventuell entwickelten Eiern. In den Beinen befindet sich zwar kaum Fleisch, sie sind jedoch angenehm knackig. Das Essen von Vogelspinnen wurde in Kambodscha während der Herrschaft der Roten Khmer in den 1970er Jahren weit verbreitet. Zu dieser Zeit gab es nur wenige andere Nahrungsquellen, viele mussten hungern. Also auch da, wir sind natürlich in der luxuriösen Position, aus einer Vielfalt der Lebensmittel auswählen zu können. Und wir haben keine Nahrungsmittelknappheit. Das bedeutet, wir können uns die Filetstücke im wahrsten Sinne des Wortes auch raussuchen. Das läuft in anderen Weltteilen natürlich nicht. Und das spiegelt sich dann auch in der Auswahl der Lebensmittel wieder, die dann halt einfach dementsprechend sind. Also hier, bestes Beispiel, die Vogelspinne, die da einfach natürlich vorkommt, die dann gejagt wird, wie wir es hier ursprünglich eben auch gemacht haben, und zubereitet wird. Ich möchte jetzt noch auf zwei, drei Dinge eingehen, die ich sehr lobenswert erwähnen finde und die in der Ausstellung auch ausgestellt wurden. Und da kann man den Kuratorinnen der Ausstellung wirklich nur ein Lob aussprechen für ihren Mut, das eben auch zu zeigen. Und zwar sind es so klassische Lebensmittel wie Gelatine-Süßigkeiten, die ganz pragmatisch und ganz plastisch dargestellt, also im Prinzip Gummibärchen sind. Das sind die bekanntesten Vertreter der Gattung der gelatinehaltigen Lebensmittel oder gelatinehaltigen Süßigkeiten. Denn am Ende des Tages ist Gelatine nichts anderes als ausgekochte Knochen- und Fleischabfallmasse, die mehrfach extrahiert wird und dann als Blattgelatine zur Verfügung gestellt wird, um anschließend Lebensmittel, vorwiegend Flüssigkeiten, einzudicken. Bei den Gummibärchen kann man ja sagen, das ist ein Zuckersaft, der hier eingedickt wird. Der wird dann mit Gelatine verdickt und haltbar gemacht bzw. fest gemacht. Und anschließend hat man ein Gummibärchen in ganz vielen wunderbaren verschiedenen Farben. Und wir fangen schon an, Kinder mit diesen Gummibärchen zu füttern und sie ihnen zu geben, ohne dass sie hinterfragen, woher dieses Lebensmittel eigentlich kommt, beziehungsweise wie es hergestellt wird. Denn wenn wir den Kindern in gleichem Zuge erzählen würden, wie es hergestellt würde, ich bin mir sicher, wir hätten sehr viel weniger Kinder, die Gummibärchen essen würden. Auch ich habe das erst ganz, ganz spät erfahren. Zu dem Zeitpunkt war es mir im Prinzip schon egal, weil ich damals meine Konsumentscheidungen einfach nicht hinterfragt habe. Und heute würde ich keine gelatinehaltigen Gummibärchen mehr essen, sondern dann eben auf die veganen Alternativen zurückgreifen. Gibt es ja diese Möglichkeit. Was haben wir noch? Wir hatten Milch von Stuten, wo ich auch denke, ja, also wir trinken Kuhmilch wie selbstverständlich. Und wenn wir aber darüber nachdenken, Milch von Stuten zu trinken, dann wiederum haben wir wahrscheinlich schon mal irgendwie ein kleines ethisches Problem, weil wir denken, ja, Milch von Pferden? Eher nicht. Wir trinken Milch von Schafen, Schafsmilch, Ziegenmilch gibt es ja auch im Supermarkt, aber Stute wäre noch niemand auf die Idee gekommen, wahrscheinlich auch in dem Hintergrund, dass Pferde uns einfach wieder sehr viel näher sind als Kühe, Ziegen und Schafe und viele halt zu diesen Pferden eine besondere Beziehung haben und gleichzeitig empfinden wir es aber schon als fragwürdig bzw. eklig, wenn wir uns vorstellen, Stutenmilch zu trinken. Stutenmilch wird beispielsweise in Russland und in Kasachstan in den Supermärkten dargeboten. Das wohl bekannteste Lebensmittel, das wohl bekannteste, ekelhafteste Lebensmittel, das in diesem Museum ausgestellt war, und ich habe daran gerochen, denn da gab es solche Riechgläser, und ich kann dir sagen, ich fand es gar nicht so krass. Ich habe es aber auch nicht probiert, gleicher Grund. Es ist halt einfach Fisch. Ist der Surströmming. Surströmming gilt als eines der übelriechendsten Lebensmittel der Welt und besteht unter anderem aus fermentiertem Fisch Und es ist Hering aus der Ostsee, der wird 6 Monate lang in Salzlage fermentiert und gärt auch in der Dose weiter. Diese schwedische Delikatesse wird mit Fladenbrot, Kartoffeln und Zwiebeln gegessen, wegen des starken Geruchs, wozu Strömming üblicherweise im Freien verzehrt. Jetzt habe ich noch eine kleine Anekdote. Ein deutscher Vermieter kündigte einem Mieter fristlos, nachdem dieser eine Dose Surströmming im Treppenhaus des Wohnungshauses geöffnet hatte. Der Vermieter wurde verklagt, aber das Gericht hielt die Kündigung für gerechtfertigt, nachdem der Anwalt des Vermieters im Gerichtssaal selbst eine Dose geöffnet hatte. Tja, also du siehst schon echt übel. Also da war es schon ein Kunststück, dass niemand von uns so wirklich schlecht geworden ist und dass niemand von uns wirklich hart leiden musste, beziehungsweise schon leiden, aber es war nicht ganz so wild. Und vor allem war es für uns eine echt, ich habe es schon gesagt, coole Erfahrung. Was konnten wir konkret für uns und unser Team mitnehmen? Ich will es für dich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also ich glaube, die wichtigsten Takeaways für unseren Alltag im Fit und Fröhlich. Geschichten öffnen die Türen. Wenn wir die Hintergründe erzählen, werden neue Lebensmittel probierbar, auch rein pflanzliche. Und ich habe es ja am eigenen Leibe im Museum erfahren. Wir werden neugierig, wir öffnen uns gegebenenfalls, wenn natürlich diese Lebensmittel nicht in einem Disgusting Food Museum ausgestellt sind. Da ist natürlich schon ein, ja, da besteht natürlich schon ein Frame, den wir nicht haben möchten. Aber wir müssen noch mehr Geschichten über unsere Lebensmittel erzählen. Sensorik ist Training. Das bedeutet, unser Essen fängt ja mit dem Riechen an. Das hatte ich schon mal gesagt. Eigentlich fängt es konkret mit dem Sehen an. Wenn wir appetitliches Essen sehen, fängt bei uns die Verdauung an im Mund. Das Speichelfluss wird angeregt. Dort beginnt die Verdauung. Dann geht es weiter mit dem Riechen und natürlich dann bis zum Kauen und Runterschlucken. Da fängt die Sensorik an. Und natürlich ist auch das Mundgefühl eines Lebensmittels sehr wichtig. Aber insgesamt muss es einfach passen und stimmig sein. Also riechen, Geschmack und dann auch, was natürlich in dem Lebensmittel drin steckt. Diversität auf dem Teller, was für den einen Igitt ist, ist für andere eine Delikatesse. Und da muss einfach Empathie und Toleranz an den Tag gelegt werden. Wir können andere nicht dafür verurteilen, was sie essen und wie sie es essen. Denn in anderen Augen ist das, was wir zu uns nehmen, fragwürdig, übel, pervers. Und in anderen Teilen der Welt wird auf unser Ernährungs- und Essverhalten genauso geschaut, wie wir es eben bei anderen tun und dann gegebenenfalls auch verurteilen. Und last but not least, Mut wird belohnt. Wer Neues wagt, entdeckt oft auch Unerwartetes. Das gilt für Brokkoli genauso wie Bohnen und Fermentiertes. Trau dich ran, kann ich dich nur zu ermutigen. Geh da rein, auch in unbekannte Lebensmittel, denn auch ich entdecke immer wieder Neues und bin fasziniert und freudig. Und ja, finde es mega cool. Ich bin ein sehr offener Typ, probiere auch fast alles, wenn es nicht aus Fleisch oder Fisch besteht, und habe da Bock drauf und freue mich auch immer, wenn ich Neues entdecken und erleben darf. In diesem Zuge und in diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, bleib da dran. Teste dich aus und bleib neugierig. Ja, bleib neugierig in der Küche und beim Experimentieren mit deinen Lebensmitteln. Was kann ich zu guter Letzt vielleicht noch beitragen in dieser Folge? Ich hatte ja gesagt, immer zu jeder Folge oder am Ende jeder Folge gibt es noch ein kleines Update, was mein Marathontraining angeht, und es ist tatsächlich passiert. In der letzten Woche musste ich Trainingseinheiten aufgrund des Jobs schieben. Ich wusste genau, dass diese Woche mal kommt. Jetzt sind wir in Woche 5 und es ist so. Und ich stehe hier an einem Montag und muss jetzt heute noch den Long Run vom Sonntag nachholen, den ich gestern nicht mehr untergebracht habe, weil das Wochenende mit Veranstaltungen pickepacke voll war. Und das ist letztendlich der Grund, warum es nicht funktioniert hat. It is what it is. Wie gesagt, jetzt ist die vergangene Woche mit 65 Kilometer ins Land gezogen, statt der geplanten knapp über 80. Oder mit 55 statt der geplanten 80. Werde jetzt aber später meine Füßchen in die Laufschuhe schwingen und 30 Kilometer Longrun machen. so ist es dann halt. Als Selbstständiger kann ich es mir Gott sei Dank raussuchen und ein bisschen einteilen. Hätte dann natürlich andersrum auch die Wochenenden frei, um das zu machen. Wie gesagt, it is what it is. Und ich bin mir sicher, ich werde es durchziehen, nachholen und das mit Köpfchen und Verstand und werde in der nächsten Woche dann sich natürlich auch berichten, wie es funktioniert hat. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sportliche Woche, eine gesunde Woche, eine experimentierfreudige und neugierige Woche. Ja, und dann bleib gesund, fit und fröhlich, munter und dem Neuen gegenüber offen, tolerant und respektvoll. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Eine gute Woche dir. Tschüss und ciao, dein Tim.
Show me what you got. Riding down your block with that thing, about to let it go.